She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Nächstes Mal begrüßt euch Vinzenz Geiger bei She Happens. Heute obliegt diese Ehre mir. Mein Name ist Moritz Patschert. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und mir zugeschaltet aus München, Corinna Horn.
Magst du eigentlich noch schneller reden? Grüß euch.
Und aus Seefeld, Vinzenz Geiger.
Servus.
So, zack, und schon sind wir drin.
Schon sind wir drin.
Vinzenz, was geht in Seefeld?
In Seefeld geht gemütliches Langlaufen, unter anderem gestern am ersten Tag waren da Julia und ich mit Coco unterwegs. Sie hat uns mal die Loipen in Leutasch gezeigt. Auch sehr schön da. Schöne flache, lange Runde gedreht. Ja, war cool und sonst. Wir bereiten uns aufs Seefeld-Triple vor, das am Wochenende ansteht. Und dann bleiben wir noch ein bisschen hier oder ich fahre dann nochmal kurz heim, wechsel mein DSV-Zeug mit einem Tausch das mal gegen das Team D-Zeug und dann fahre ich wieder nach Seefeld und von da aus zu den Spielen.
Wie war es auf der Wildmoos heute?
Sehr, sehr schön. Es hat ja ziemlich geschneit und da war schon ziemlich Winter Wonderland heute. Sind wir auf die Wildmoosalm gelaufen. Das ist so, mit das Schönste, was man hier in Seefeld so laufen kann. Generell die Loipen hier sind schon wirklich immer richtig gut präpariert und auch, schon ein cooles Loipennetz. Und das nutzen wir jetzt im Vorfeld schon mal.
Ja, aber Coco, wäre es für dich mit denen zu langlaufen? Habt ihr vorher noch nicht gemacht, glaube ich, oder? Du warst nur mit dem Sebi mal langlaufen.
Nee, war das erste Mal gestern. Also ich muss sagen, es war schon anstrengend für mich. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht anstrengend gewesen. Aber ich dachte mir, wenn man mit zwei der besten Läufer aus dem Weltcup läuft, dann kann es schon auch mal ein bisschen anstrengend sein. Aber war nett. Also war echt cool. Und ich habe mir auch gedacht, Finzi und ich, wir sehen uns ja persönlich so selten im Jahr. Also ich glaube, die letzten Jahre haben wir uns vielleicht maximal dreimal im Jahr persönlich gesehen. Und jetzt haben wir uns schon zweimal persönlich gesehen und es ist erst Ende Januar.
Stimmt, zweimal
spektakulär.
Einer,
das ist eine gute Quote.
In einer Woche.
Ja, ist spektakulär. Eine gute Quote.
Fast so oft, wie unser Gast seine Freundin sieht im Winter.
Was auch vorweg.
Ach ja.
Aber ja, Moritz, wir sprechen nämlich gleich mit Simon Jocher, falls ihr es noch nicht am Titel gesehen habt.
Ja.
Sorry.
Aber Moritz, wie war es bei dir? Du warst beim Skifliegen gestern in Oberstdorf. Wie war's?
Das war natürlich ganz fantastisch. Ich muss sagen, prinzipiell mag ich Skifliegen im März schon lieber als Skifliegen im Januar. Weiß nicht, wie es da dir geht, Finzi.
Ja, also wenn ich zuschaue, dann, also für mich, wenn dann meine Saison rum ist, dann bin ich da lieber im März, weil wenn es dann auch schon ein bisschen wärmer ist und man, dann kann man das doch als Passivsportler noch mehr genießen, vielleicht am Bierstand. So im Januar geht es leider nicht. Deswegen bin ich gleich mal abgehauen Richtung Seefeld, dass da auch gar keine Chance, dass ich da auch gar nicht schwach werden kann.
Ja, jetzt nur ganz kurz, sorry, Coco, ich beantworte den Rest auch gleich noch. Nur bevor wir es vergessen, du bist ja auch geflogen. Nein?
Ich bin nicht geflogen. Jeder denkt, dass ich geflogen bin. Hatte halt schon ein Interview. Aber ich habe das Skifliegen ausgelassen, weil ich bin am Dienstag schon gesprungen und eben Freitag, Samstag nochmal drei Einheiten. Ich habe da ein bisschen Luft dran lassen. Das wäre sonst einfach ein bisschen zu viel gewesen. Ich habe noch ein paar mehr Sprünge nachholen, kann man schwierig sagen, aber noch ein paar mehr Baustellen im Skispringen jetzt gehabt wie die anderen, die natürlich eine andere Vorbereitung für die Saison hatten. Da habe ich ja leider was verpasst aufgrund meiner Verletzung. Deswegen habe ich das jetzt genutzt und in der Woche nochmal relativ viel trainiert und da hat jetzt das Skifliegen dieses Mal nicht ganz so reingepasst, aber nach den Spielen steht ja direkt unser Skiflug-Weltcup an.
Okay, dann war ich da jetzt einfach wirklich sehr schlecht informiert. Ich dachte auch, du wärst mitgeflogen.
Aber das war auch gestern eine meiner ersten Fragen, wie war es beim Skifliegen?
Ja, du hast nämlich so direkt so selbstsicher den Kopf geschüttelt, sehen die Leute ja nicht. Und ich war so, okay, ja, woher weiß sie das dann?
Schon, weil ich gestern schon gehört habe, dass Finzi nicht geflogen ist.
Okay, dann hast du mich jetzt einfach reinlaufen lassen. Sehr gut, aber da muss ich wohl vom Skifliegen erzählen. Fünfmal kein Weg dann vorbei. Also prinzipiell mag ich es im März fast noch lieber, wenn es ein bisschen wärmer ist und so. Aber ich war am Sonntag zur Teamentscheidung und da hat es geschneit und es hatte schon auch was.
Das also war die schon Bilder im Fernsehen waren richtig cool. Also mit dem ganzen Schnee, das war, sah, ja, hat mich dann doch ein bisschen neidisch gemacht. Direkt Heimweh bekommen.
Ja, das war wirklich, also von der Atmosphäre her war es sehr schön. Stimmung war auch gut. Sonntag ist dann nicht mehr ganz so viel los wie am Samstag. Aber für meinen Geschmack war es wieder ein bisschen zu viel Ballermann, aber das ist, das habe nicht ich zu entscheiden, was die Musik angeht etc. Aber war cool, war auch ein guter Wettkampf, bis es dann, wie wahrscheinlich viele gesehen haben, auch online vollkommen kurios wurde, als Domen Preuz Ski sich selbstständig gemacht haben. Was immer gut war, die Leute haben Zieh geschrien.
Ja. Ja, es gab jetzt schon relativ viele Memes über den Ski, der abgehauen ist und sehr, sehr viele Wortspiele. Aber ja, ich habe das schon mal gesehen, dass so ein Ski abgehauen ist, aber auf der Skiflugschanze noch nie. Und vor allem nicht, dass es dann vom Domen Preuz der Ski war. Ich weiß nicht, ob wir den Fall jetzt noch erklären müssen. Ich glaube, alle, die uns zuhören, haben das wahrscheinlich mitbekommen, aber der Ski von Domen Preuz ist umgefallen oder es gibt verschiedene Quellen, die sagen, wie es passiert ist. Er hat wohl seinen Ski abgestellt und der wurde umgestoßen von einem Regenschirm, aber das ist eine Geschichte oder eine Version, wo ich gehört habe oder gelesen habe. Aber ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Auf jeden Fall ist sein Ski umgefallen oben an der Schanze und dann in die Anlaufspur gerutscht. Und ja, sogar der eine Ski noch dem Marius Lindwig hinten in die Hacken. Also das war schon sehr, sehr gefährlich, wenn der Lindwig schon losgefahren wäre und dann hätte er ihn abbekommen oder wenn der ihm während der Anlaufspur irgendwie reingefahren wäre, das hätte richtig böse enden können. Also war es eh noch relativ glücklich. Und dann war eben das Problem, dass der Domen keinen Ski mehr hatte und er war 4 Springer nach dem Marius Lindwig, glaube ich, dran. Und da war natürlich nicht genug Zeit, dass ein neuer Ski hochgebracht wurde. Und die Regeln besagen, also wir haben, also der Juli und ich haben es zusammen angeschaut und wir haben noch diskutiert, was sie jetzt wohl machen, weil er der Superstar ist und ob es da jetzt eine Sonderregel gibt. Aber es gibt eine Regel, die wurde vor ein paar Jahren geändert, weil früher war es so, wenn man irgendwie ein Bindungsproblem hatte oder ja, irgendwas am Material nicht passt hat, hat man ein technisches Problem gehabt und durfte dann nachspringen. Aber das haben sie abgeschafft. Also man muss einfach auf sein Zeug aufpassen und dann muss man halt am Start stehen, wenn es losgeht. Und wenn es nicht der Fall ist, dann darf man nicht springen. Und genauso war es dann beim Domen Preuz. Er hat es nicht rechtzeitig geschafft. Obwohl es ja, du hast eh noch auf Instagram gepostet.
Liebe Grüße an meinen Nachbarn in Oberstdorf. Er hat alles gegeben und hatte seinen großen Moment dadurch im Fernsehen.
Ja, mein Namensvetter. Und dann waren es ja schon, war ziemlich gute Werbung für Slatner, die Skimarke von Domen Preuz. Peter Slatner, der Chef und Eigentümer der Firma höchstpersönlich, hat ihm dann den Ski hochgebracht.
Ach, das war Peter Slatner.
Das war Peter Slatner, ja. Und ja, es war aber leider nicht rechtzeitig. Und ich fand, was ich wild fand, die Art und Weise, wie die FIS dann damit umgegangen ist. Also ich fand es ja okay, dass er nicht mehr springen durfte, weil die Regeln halt das besagen. Aber dass er so angegangen wurde da oben, nein, nein. Ich glaube, es gibt auch noch ein Video dazu. Oder man hat es im Fernsehen auch gesehen, wie der...
Nein, nein, nein.
Ja, genau. Er wurde wirklich angepöbelt. Und also anstatt, dass man sagt, hey, sorry, es geht wirklich nicht, die Regeln sind so, du darfst nicht springen. Der wurde wirklich angepöbelt und das hat natürlich sämtliche slowenische Fans sehr aggressiv gemacht, verständlicherweise.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe auch schon noch Verständnis mit den Leuten, weil ich glaube, dass die in dem Moment, weil da hätte halt auch echt Beschissenes, Entschuldigung, passieren können, da vielleicht auch noch etwas unter Schock standen.
Das kann auch sein.
Aber was sagst du? Weil es ging natürlich direkt darum, wie konnte das passieren und was soll das? Was ich interessant fand, war, die Sportschau hatte relativ bald Andreas Bauer, der ja ehemaliger Bundestrainer der Frauen unter anderem, der mittlerweile in der Materialkommission der FIS aktiv ist. Und der meinte ganz klar, Herr Priots ist selber schuld. Er hätte sie in die Kontrollbox stellen sollen oder sie irgendwem geben sollen, die Ski, und sie nicht einfach irgendwo anlehnen, weil klar war, dass es glitschig ist. Was sagst du, Finzi, was machst du mit deinen Ski kurz bevor du springst? Wo bringst du die hin? Wo stellst du die ab?
Ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei ihm jetzt wirklich war. Es gibt leider beim Skifliegen nicht so viele Kameras wie in einem Fußballstadion, wo man dann nur alles irgendwie aufschlüsseln kann. Aber ja, also ich weiß nicht, wie es wirklich war, wenn es wirklich so war, dass ein Fremder mit einem Regenschirm ihm den Ski aus der Hand geschlagen hat, dann war das natürlich, ist es ein anderer Fall, wie wenn er einfach seinen Ski irgendwo abgestellt hat, da war es rutschig und dann ist er abgerutscht. Also dafür ist man selber verantwortlich und natürlich, es läuft ja so ab bei einem Skispringen, dass wir zur Materialkontrolle vorher müssen, zur Schrittkontrolle, wo abgeprüft wird, ob der Schritt auch hoch genug sitzt. Und da hat man keinen Ski in der Hand. Da muss man den Ski eigentlich, steht eigentlich eine Person da, der man den Ski geben kann. Oder wenn man sich noch präpariert, einen Anzug irgendwie anzieht, Schuhe bindet, dann stellt man den Ski irgendwo hin. Also man hat den ja nicht jetzt immer durchgehend in der Hand. Also man stellt den halt dann irgendwo ab und klar, mein Ski ist auch nochmal umgefallen irgendwo. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wenn er an der Skiflugschanze halt so steht, dass er in den Anlauf fallen kann, das ist dann sehr blöd.
Gott sei Dank ist ja nichts passiert, außer dass dann, und das ist halt, das hat halt doch auch wieder gezeigt, dass wie schnell es geht dann in so einem Teamwettbewerb, dass dadurch, dass Domen Preots diesen ersten Durchgang nicht absolvieren konnte, eigentlich klar war, für die Slowenen als Titelverteidiger noch dazu geht es um nichts mehr. Beziehungsweise das war erst vor Ort, war das nicht klar. Da haben sie erst eingeblendet, dass sie quasi aufgeben nach dem ersten Durchgang. Team Slovenia will not start. Und dann hieß es wieder Team Slovenia will start. Und Timi Seitz ist irgendwie so rauf auf den Balken wieder runter. Das war ein bisschen chaotisch dann. Aber sie haben dann noch durchgezogen und sind dann immerhin sogar noch Sechster geworden mit einem Sprung weniger.
Ja, das Kuriose war ja dann noch, dass nach dem ersten Durchgang, zum zweiten Durchgang dürfen die besten 8 Teams dann starten. Und die Slowenen waren mit 3 Springern halt trotzdem 8er. Also durften sie im zweiten Durchgang nochmal teilnehmen. Und dann hieß es am Anfang, dass Slowenien freiwillig nicht startet aus Protest.
Genau, ja.
Und dann ist da Timi Seitz war der erste Springer, glaube ich. Der war schon unten eigentlich so gut wie fertig. Dann hat es geheißen, Slowenien startet nicht. Ist er wieder hochgegangen. Gesagt, er springt nicht. Und dann hieß es, ja, Slowenien startet doch. Ist er wieder runtergegangen und ist gesprungen. Also es war schon vogelwild. Und ja, es hat die, ich glaube, sehr, sehr viele slowenische Fans verärgert. Und was aber auch noch interessant ist, oder nicht interessant, aber was ich halt auch krass fand, die Slowenen hätten eh nur eine Chance gehabt, Titel zu verteidigen oder auch eine Medaille zu gewinnen, wenn der Domen, aber er ist ja wirklich so stark, wenn er wirklich für 2 eigentlich gesprungen wäre. Also wenn jetzt der, weil sie hatten eine Schwachstelle, den Rock Oblak, der wirklich nicht so gut geflogen ist. Und ich glaube, dass der Domen, weil er war ja so überlegen, er musste ja im Endeffekt gar nicht alles zeigen im Einzel. Vielleicht hat er mit 2 Überflügen sogar das gut machen können, dass sie eben eine Chance auf den Titel haben. Aber wenn natürlich er dann ausfällt, war es natürlich komplett vorbei.
Was natürlich noch schön war, besonders in Oberstdorf, ist, dass dieses Wochenende vielleicht schon auch einfach Karl Geiger sehr gut getan haben dürfte, wieder etwas mehr, wie sagt man denn, vielleicht sogar fast Normalisierung, vielleicht im Kopf, dadurch, dass da mal wieder Ergebnisse, mit denen er vielleicht sich wieder eher anfreunden kann und Flüge, die funktionieren, da vielleicht einfach gut tun, oder?
Ja, das hätte auch noch für Unruhe sorgen können, wenn er irgendwie dann doch sogar unter die Top 8 oder so gesprungen wäre. Dann hätte er auch offiziell die DOSB-Norm erfüllt. Dann wäre es vielleicht so ein ähnliches Thema wie beim Louis Vogt worden.
Und darüber sprechen wir unter anderem jetzt mit Simon Jocher. Viel Spaß.
Und jetzt ist er bei uns, zugeschaltet aus Oberstdorf. Hallo Simon Jocher.
Hallo, servus. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du dabei bist. Du hast gerade schon erzählt, du bist seit Samstagabend wieder zurück aus Kitzbühel. Wie fühlt es sich an, nach dem Wahnsinn wieder nach Hause zu kommen?
Entschleunigend auf jeden Fall. Kitzbühel ist immer Riesenbühne, Trubel, überall Leute, viel Presse und so weiter. Ist dann auch vom Adrenalin natürlich die Strecke, alles auch drum und dran, sehr, sehr groß.
Bevor wir über Kitzbühel sprechen, muss ich kurz einwerfen. Du hast es vielleicht gar nicht so klug gemacht mit der Heimreise. Du hättest auch noch dir den Slalom anschauen können und damit Herrn Elias mit dem Helikopter nach Oberstdorf fliegen. Der hätte ich auch bestimmt mitgenommen.
Stimmt, stimmt. Und in der Verbindung dann gleich Samstagabend noch ins Londoner schauen. Aber dazu war ich leider zu langsam. Das wollte ich mir nicht gönnen. Auch der Colletta nicht antun.
Ja, das habe ich auch vorhin gelesen, dass der Johann Elias direkt an der Skiflugschanze mit dem Helikopter gelandet ist.
Und über mich hinweg ist er geflogen.
Da haben sie sich natürlich wieder aufgeregt in Oberstdorf, die Leute.
Ich habe aber auch positive Kommentare tatsächlich unter irgendeinem Beitrag gelesen. Da stand irgendwas mit Macher und was weiß ich. Also zwiegespaltene Meinungen.
Stimmt.
Aber ich glaube, er ist nicht mal der Erste. Da ist doch früher schon mal jemand. Ist nicht mal Franck Ribéry oder so mit dem Heli da angerückt? Oder bilde mir das ein?
Der Lewandowski war mal da.
Aber ich weiß nicht mehr. Nee. Wurscht! Es soll ja eigentlich auch gar nicht um Helikopter gehen. Sondern um dich und um dein Skifahren und um Skifahren allgemein. Mal blöd gefragt, was sagst du denn selber zu deinem Skifahren gerade?
Generell glaube ich, bin ich ganz gut drauf. Habe eine stabilere Technik als die letzten Jahre eventuell. Was noch ein bisschen so das Manko ist, woran es noch ein bisschen scheitert, ist, dass ich selten wirklich meinen Plan fehlerfrei umsetzen kann und einen geilen Lauf von oben bis unten hinzaubern kann. Wie jetzt auch in Kitzbühel war ich oben gut dabei, bis zur Seidelalm eigentlich noch grün, waren zwar mehrere, aber trotzdem voll dabei bei der Musik und dann habe ich wieder einen dummen Fehler gemacht und dann schmeißt halt dein Rennen weg, dann bist halt 30.
Du sprichst das an, Platz 30 in der Abfahrt, am Tag zuvor ausgeschieden im Super-G, aber nicht als einziger Deutscher, auch Robert Baumann und Anton Grammel sind nicht ins Ziel gekommen am Freitag. Louis Vogt als einziger Deutscher auf Platz 44. Wie habt ihr dieses Rennen analysiert? Also war das ein allgemeiner Besichtigungsfehler vielleicht vom ganzen deutschen Team oder wie blickt man da drauf?
Ja, wir haben uns abends schon zusammengehockt. Das war natürlich dann im Kollektiv als Team sehr, sehr schlecht, muss man sagen, oder? Und die Aufmerksamkeit in Kitzbühel ist natürlich riesig, wie vorhin schon erwähnt, medial und so weiter. Das schlägt natürlich Wellen und da haben wir uns schon zusammengehockt, reflektiert und natürlich muss jeder bei sich selber dann im Endeffekt die Fehler suchen, oder? Aber nichtsdestotrotz muss man dann schauen, dass man relativ zügig damit abschließt, nicht zu lange ärgert, weil ja der nächste Tag geht's wieder von null los, da zählt wieder die Leistung für jeden Einzelnen und deswegen haben wir uns dann im Austausch ganz gut wieder fangen können abends dann nach dem Abendessen.
Euer Cheftrainer Christian Schweiger hat ja nach dem Rennen recht deutliche Worte gefunden. Er hat von technischen Mängeln gesprochen und gesagt, er sei echt deprimiert, weil der Lauf grundsätzlich nicht schwer gewesen sei. Wie blickst du auf diese Kritik? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Kritik umgehen muss. Ist ja, glaube ich, auch relativ normal als Leistungssportler. Oder solange es auf einer konstruktiven Ebene ist, was auch alles so war, ist das ja auch förderlich und bringt einen weiter. Ich habe schon ein bisschen Galgenhumor auch zeigen können oder müssen. Ich bin jetzt zweimal Kitzbühel Super-G gefahren erst und insgesamt 10 Tore gefahren. Bei meinem ersten Auftritt bin ich nach 3 Toren über die Welle abgeflogen und jetzt nach 7. Deswegen, also die Strecke an sich, der Lauf war nicht schwierig, die Strecke hat schon seine Tücken, oder? Und es gab auch international, oder eigentlich das ganze Starterfeld, irgendwo hat jeder einen Fehler gemacht in dem Super-G, aber du musst es halt trotzdem durchziehen und runterbringen, und das haben wir nicht geschafft, und das war dann, ja, das Enttäuschende. Aber ja, wie ich schon gesagt, man muss es dann so schnell wie möglich abhaken, klar, daraus lernen, reflektieren, aber dann nächsten Tag wieder liefern. Und zum Glück, der Luis hat's dann gezeigt, oder? Na, Abfahrt am Samstag war eine richtig starke Leistung, Personal Best in Kitzbühel, dass wir schon auch mal vorne mitfahren können, wenn alles zusammenpasst.
Ja, Kitzbühel, die Abfahrt liegt ja eigentlich so den Deutschen immer in der Vergangenheit, war da oft mal. Also die Speedherren vor dir, die Generation, die haben oft mal gar nichts auf die Reihe gekriegt, und dann in Kitzbühel waren alle richtig gut. Vielleicht eigentlich liegt es ja den Deutschen.
Ja, doch schon. Das stimmt. Und in Wengen davor war oft Krise. Da ist gar nichts zusammengegangen, und in Kitzbühel haben wir es dann wieder umgerissen, das Ruder. Das ist tatsächlich richtig. Und dieses Jahr, wie gesagt, der Luis hat's gezeigt. Ich habe auch 2 gute Trainingsläufe eigentlich gehabt mit Bestzeit in ein paar Sektoren und im Rennen dann leider nicht ganz umsetzen können. Aber irgendwie dieser Charakter, dieser Streif liegt uns Deutschen irgendwie schon ganz, ganz gut, würde ich behaupten.
Also positiv kann man ja festhalten, weil du es gerade selber gesagt hast, davor nie durchgekommen. Am Samstag bist du durchgekommen mit Punkt. Und was mich aber noch interessieren würde, weil man das vielleicht doch auch auf dem Niveau, da geht es ja wirklich um absolute Feinheiten, vielleicht allen, die nicht professionell Skifahren, doch irgendwie vielleicht mal erklären kann, wenn ein Cheftrainer auf dem Niveau von technischen Mängeln spricht, was meint er dann?
Ja, das ist individuell natürlich, jeder hat so seine Bausteine, aber das sind oft ganz, ganz feine Bewegungen, die auch manchmal so ein bisschen mit dem Selbstvertrauen oder dem Unterbewusstsein zusammenhängen. Also bewege ich mich einfach ein bisschen mehr über den Ski, habe ich den Ski wirklich unter mir und kann so einen richtigen Zug entwickeln, oder bin ich einfach diese paar Zentimeter von der Position zu weit hinten oder zu weit innen, und so ein 2,20 Meter Abfahrtski biegt sich halt dann einfach gar nicht mehr, wenn man den nicht unter sich hat. Und das hat, wie gesagt, viel auch oft mit Vertrauen und mit Engagement zu tun. Wie bewegt man sich, also wie, mit welcher Überzeugung startet man oben raus und hechtet sozusagen in den Hang rein, oder? Man muss immer voraus sein und nicht nie hinterher.
Da kommt mir gerade wieder das Sven Hannawald-Zitat von dir, Moritz, was du vorhin erzählt hast.
Man muss der Pilot sein.
Ja, genau.
Ja, es stimmt.
Ja, das stimmt aber. Ja.
In dem Fall will man unbedingt der Pilot sein, wenn man auf einem Apache steht. Aber jetzt hatten wir gerade schon, also was die Ergebnisse der Vergangenheit angeht, liegt die Streif den Deutschen. Magst du sie denn persönlich?
Ja, mittlerweile sehr gerne eigentlich. Früher natürlich dieser Mythos-Streif, oder? Das war, als ich das erste Mal angereist bin, weiß ich noch ganz genau, war schon die Nervosität sehr, sehr hoch. Da war die Präparierung der Piste war auch sehr knackig. Das erste Abfahrtstraining natürlich mit Adrenalin vollgepumpt oben am Start und im ersten Rennen. Es war, weiß ich noch, ich hatte eine 50er-Nummer und es gab etliche Stürze, da auch den schweren Sturz vom Urs Krienbühl, der im Zielsprung sehr, sehr schwer gestürzt ist mit Kopfverletzungen, und in der Traverse Cochrane-Siegel ist abgeflogen, und dann gab es noch 2, 3 Stürze mit Helikopter, glaube ich, und dann hieß es am Radio von den Coaches, ja, Jungs, also der Zielsprung, der geht einfach viel zu weit, mit 150 sind wir da angekommen, nehmt's ein bisschen raus, da geht die Sicherheit tatsächlich vor. Und dann der Schwogo, Schweiger Dominik und der Beppi, die hatten eine hohe 20er-Nummer, die sind dann noch gefahren, und der Beppi, weiß ich noch, der hat voll durchgezogen, der ist nicht rausgegangen aus der Hocke, der ist, glaube ich, 85 Meter gesprungen, haben sie dann rausgemessen, voll ins Flache, und dann haben sie nach 30, haben sie dann das Rennen abgebrochen. Also dann kann man es werten, haben aber die restlichen Fahrer nicht mehr fahren lassen, und ich war oben mit meiner 50er-Nummer und immer wieder diese, eigentlich schon in der Vorbereitung drin, voll im Tunnel, dann kam wieder die Unterbrechung, eine halbe Stunde mit Helikopter und so weiter, dann wieder raus und wieder rein und raus, und da war ich danach mental und auch eigentlich körperlich total fertig, obwohl ich gar nicht gefahren bin. Da bin ich im Hotel gewesen und war eigentlich nur noch K.O.
Wie hat sich dein persönlicher Zugang zu Kitzbühel verändert? Ist man da irgendwann abgehärtet oder ist es einfach jedes Jahr wieder was total Besonderes und man steht da in diesem Starthaus drin und hat total Respekt eigentlich? Wie ist das bei dir?
Ja, ist schon ein bisschen einfach die Gewohnheit. Erstens ist aber bei jeder Abfahrt so ein bisschen diese ganzen Gegebenheiten drumherum, oder? Wie schaut der Hang aus? Wie muss sich die Abfahrt anfühlen? Geht schon los mit, wo fahre ich ein? Wie sind die ganzen Abläufe vom Hotel weg und so weiter? Das sind alles so Baustellen, die einfach mit der Routine immer gefestigter werden, und da macht man sich darüber schon mal kaum mehr Gedanken. Das gibt einem Sicherheit, und aber auch, ja, wenn man die Abfahrt dann doch ein paar Mal gefahren ist, dann wie gesagt, dann spürt man immer mehr, welche Schlüsselstelle anfühlen, und dann hat man so richtig diese Charakteristik im Blut und lernt die Strecke dann so ein bisschen kennen und auch lieben mit, würde ich sagen. Natürlich gibt's Jahre, da ist die Präparierung extrem und man muss sich viel mehr überwinden als in anderen Jahren. Ich würde sagen, dieses Jahr war es eine echt coole Abfahrt. Haben richtig cool gearbeitet. Die Piste war klar eisig, aber jetzt nicht ungut zum Fahren, und deswegen eigentlich ganz cool.
Was ist deine Lieblingsabfahrt und was ist deine Hassabfahrt?
Lieblingsabfahrt, auch wenn es überhaupt nicht angenehm ist, also es ist wirklich ein Kampf ums Überleben, ist Bormio.
Praktisch.
Aber ich weiß, das liegt mir, das mag ich, wenn ich es schaffe, mich wirklich zu überwinden und da alles reinzuwerfen, dann bin ich da echt gut, und deswegen irgendwie mag ich Bormio sehr gern. Und so eine Hassliebe habe ich eigentlich zu Wengen. Es ist eine wunderschöne Abfahrt. Die Fans sind, glaube ich, mit die besten Skifans des Jahres für uns Speedfahrer. In Kitzbühel ist zwar auch Wahnsinn, aber da sind dann doch viele mehr zur Party da. Und in Wengen geht es wirklich um den Skisport. Und ja, das Bergpanorama mit Eigermönch Jungfrau ist natürlich überragend auch. Aber da habe ich eben diesen Flow, diesen Charakter von der Abfahrt noch nicht ganz so durchschaut.
Ist ja auch noch ein bisschen mehr Abfahrt zu durchschauen.
Ja, da ist 4,5 Kilometer sind es, glaube ich.
Aber du kommst uns zuvor quasi, wenn man schaut, wo könnte es dem Simon Jocher gefallen anhand von Ergebnissen, Weltcup-Ergebnissen, Trainingsergebnissen, dann fällt auch da Bormio auf. Gerade in Trainings bist du da häufiger auch schon Top 10, Top 5 Zeiten gefahren. Jetzt habe ich gerade schon so halblustig gesagt, praktisch, weil Olympia dort. Also ist dir auch lieber, dass ihr da fahrt und nicht auch in Cortina?
Ja, schon. Dennoch ist es, glaube ich, differenziert zu betrachten, weil Bormio im Dezember und Bormio im Februar sind zwei Paar Stiefel. Also ich war noch nicht da im Februar, aber das ist eigentlich auch diese große Schwierigkeit, die im Dezember ist, dass von oben bis unten eigentlich Whiteout, also flaches Licht, du siehst keine Bodenwelle und fährst dann mit 140, 150 Sachen den Berg runter und dir klassischerweise sehr unruhig, eisig präpariert, dir schlagt eigentlich nur die Ski um die Ohren, und wie gesagt, du musst einen Kampf ums Überleben, und jetzt im Februar ist dann doch, habe ich mir sagen lassen, viel mehr Licht drin, da waren ja 2005 die Weltmeisterschaften auch um die Jahreszeit, und dann kommt es natürlich schon noch darauf an, wie die Piste präpariert ist. Wir lassen uns überraschen. Ich habe mit Bryce Bennett in Kitzbühel in der Gondel gesprochen, er hat gemeint, ja, also er stellt sich trotzdem auf Dezember Bormio ein, und wenn es dann angenehmer zum Fahren ist, dann freut er sich, und sonst ist er nicht negativ überrascht.
Aber was ist der Hintergrund, dass man euch bei Olympia trennt? Also ist Cortina für euch Herren nicht mehr anspruchsvoll genug? Ich meine, vor ein paar Jahren hatte man ja auch eine WM da war es ja auch noch okay. Jetzt für Olympia irgendwie anscheinend nicht mehr. Also was war da der Gedanke?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Cortina definitiv ausreichend anspruchsvolle Strecken. Und ich glaube, die WM in Cortina hat sich da auch echt von der besten Seite präsentiert. Der Super-G war richtig spannend, das weiß ich noch. Ich glaube, die ersten 4 oder 5 Nummern sogar sind ausgeschieden, weil die Kurssetzung recht tricky war. Und kann man schon auch ziemlich coole Rennen fahren. Was jetzt da genau der Hintergrund war, ob da politisch vielleicht das ein oder andere mitgespielt hat, keine Ahnung, warum wir im Baum sind, ehrlich gesagt.
Sie wollten einfach überall was von dem IOC-Geld in ganz Norditalien verteilen, dass man länger oder mehr von der Infrastruktur neu nutzen kann.
Ja, vielleicht. Und Bormio ist schon auch so ein bisschen Loch, würde ich behaupten. Oder? Da ist nicht viel, ist noch sehr alt alles. Vielleicht auch deswegen, dass sie da ein bisschen was vorwärts bringen, wer weiß. Deswegen war ja auch, oder ist Livigno ja auch steuerbegünstigt und so weiter, oder aus denselben Gründen. Und das ist ja nicht weit weg.
Simon, Stand jetzt bist du ja der einzige deutsche Abfahrer, der zu den Olympischen Spielen reisen darf. Jetzt gab es am Wochenende einige Diskussionen, ob Louis Vogt nicht doch noch mitgenommen werden sollte, aufgrund eben der Olympia-Quali, die aber erst nach der offiziellen Nominierung des DOSB kam. Wie blickst du auf diese Situation?
Es ist extrem schwierig, kompliziert zu durchschauen auch. Also erstens hatten wir ein Riesenthema, was die Gesamtquote für Herren Alpin Deutschland angeht. Wir hatten zu Saisonbeginn 4 Plätze, glaube ich, oder 5, haben dann nach Wengen nur noch 3 gehabt. Das jetzt ins Detail zu erklären, wird den Rahmen, glaube ich, sprengen. Aber im Endeffekt haben wir noch Glück gehabt, dass einige Nationen weniger Athleten angemeldet haben, als ihnen zugestanden wären. Und dann sind der Romit und ich in dieser D3-Liste, ist das, in dieser Weltrangliste wieder reingerutscht. Also wir waren knapp hinter der Qualifikationsnorm für die Startplätze, sind eben rausgefallen, da hatten wir nur noch 3. Und dann sind der Romit und ich wieder reingerutscht und jetzt haben wir 5 Plätze, was uns sehr, sehr gut tut und wichtig war. Und dann ist es natürlich auch jetzt sehr, sehr ungünstig gelaufen für Louis. Ist klar, von Anfang an war, dass man die halbe Quali braucht, um sich in Kitzbühel oder Schladming nochmal zusätzlich zu empfehlen. Das war nicht der Fall beim Louis. Jetzt hat er die volle Norm erfüllt, aber nach dieser Deadline, das geht, glaube ich, anderen Sportlern auch so in anderen Disziplinen, ist jetzt die Frage, warum man als DOSB so früh nominieren muss. Aber das ist ein anderes Thema und jetzt ist es halt sehr, sehr undankbar. Oder? Jetzt will man natürlich einen Louis irgendwo dabei haben, ist ein junger Athlet, ein aufstrebender Athlet, hat eine gute Form jetzt, glaube ich. Aber die 5 Plätze sind jetzt schon voll. Und wenn jetzt der Louis mit dabei ist, dann steht halt jemand anders. Und das ist jetzt, egal wie man es macht, irgendwie hat man trotzdem verloren, habe ich das Gefühl. Also es ist eine komplizierte Situation.
Aber es ist nicht so, wie es jetzt im Fernsehen zum Teil die Kommentatoren gesagt haben, den muss man mitnehmen. Der hat jetzt sein Ticket, weil es gibt ja, also ich habe mal auf der Quote geschaut, es gibt ja 5 Plätze und es sind jetzt 5 Leute nominiert. Also so wie ich das oder wie ich sehe, ich weiß nicht, ob ich da jetzt das falsch verstehe, müsste man ja dann einen anderen auswechseln, oder?
Genau, also die 5 Plätze, die stehen und mehr haben wir nicht. Und die offiziell, das war vor der Saison bekannt, war die Qualifikationsdeadline eben vor Kitzbühel, außer man hat die halbe Quali. Und deswegen wurde halt vorher auch nominiert. Und wie gesagt, wenn jetzt der Louis mitkommt, dann darf irgendjemand anders nicht starten, weil mehr als 5 Athleten dürfen wir nicht starten lassen.
Aber doch mal kurz, was ich mir zwischendurch dachte, dass jetzt so viel Aufregung ist, und das alles so chaotisch auch ist, deutet ja auch darauf hin, würde ich jetzt vermuten, dass man nicht mit der Situation gerechnet hat, dass das passiert, dass einer an diesem Wochenende noch so eine Leistung und damit eine volle Quali bringt. Sonst hätte man sich ja vielleicht schon irgendwie was überlegen können, oder? Also heißt es, man hat jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das passiert.
Nee, glaube ich auch nicht, dass das jetzt, dass damit zu rechnen war. Oder sagen wir es anders, wenn jemand die halbe Quali, halbe Norm noch nicht erfüllt hat, einmal Top 15, ist es natürlich nicht ganz so wahrscheinlich, dass er auf einmal in die Top 8 reinbrennt, oder? Das, aber wie mir einer in Livigno ausgekommen ist, ist ein Luis jetzt halt in Kitzbühel einer ausgekommen. Was dann natürlich auch diesen Wirbel verursacht, ist, dass die meisten gar nicht durchblicken, was ist eigentlich, was ist das Problem, oder? Also ich glaube, bei vielen kommt einfach an, ja, die Deadline ist vorüber und der DOSB will jetzt halt keinen mehr mit reinnehmen. Aber ich glaube, viele wissen nicht, dass wir eben diese Maximalquote haben, wie diese Quote zustande gekommen ist und so weiter, das Ganze drumherum, weil von außen betrachtet ist es natürlich eigentlich ein No-Brainer. Der ist Achter geworden, der hat die Quali. Warum nimmt man den nicht mit?
Aber ist es ein No-Brainer? Weil das wollte ich nämlich fragen, weil, darum wollte ich darauf hinaus, man hat sich bisher nicht damit beschäftigt, heißt, man hat auch nicht irgendwie darüber nachgedacht, dass das jemand ist, der irgendwie attackieren kann oder soll bei Olympia. Ich möchte ihm da, jetzt ist wirklich nichts Böses, aber nur vom, warum entsteht dieses Chaos jetzt? Reicht es dann, dieses eine Rennen, um zu sagen, okay, das ist jetzt unser Mann, den wir da haben müssen? So kurzfristig. Das habe ich mich nur gefragt.
Ja, es ist...
Weil also zum Beispiel, bevor dir, wie du gesagt hast, einer ausgekommen ist, hattest du ja auch schon eine halbe Quali. Also da hat sich...
Das ist richtig, oder? Ja. Das ist richtig, ja, aber warum sollten Luis jetzt nicht nochmal einer auskommen? Oder vielleicht hat er jetzt diesen Flow, diesen berühmten entwickelt, oder? Durch dieses Ergebnis, das kann man jetzt nicht sagen. Bei unserem Sport, da kann es auch schnell mal wieder nach hinten gehen oder also in jede Richtung sich bewegen. Das sind halt einfach Regularien, die jetzt nicht unbedingt vom Skiverband, sondern vom Nationalen Olympischen Komitee aufgestellt worden sind. Und das ist schon auch zu hinterfragen, warum man das so gestaltet.
Aber wahrscheinlich ist wahrscheinlich die Aufregung auch so ein bisschen, weil der Anton, der ja schon nominiert ist, Anton Gramme, der hat ja nur eine halbe Quali und ist halt jetzt schon nominiert und der Luis hat jetzt eine volle Quali und da ist ja dann so von außen betrachtet schon die Frage, okay, hey, wie kann man den einen mitnehmen, den anderen nicht, aber auf der anderen Seite gibt es, wenn es halt einfach vorher Vorgaben gibt und bis dahin gibt es die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und wenn es halt nicht passiert, dann passiert es nicht. Also deswegen überlegt man sich das ja im Vorfeld.
Ja, das ist das. Also es ist offen kommuniziert worden. Es war jetzt kein Geheimnis und man hat jetzt nicht dann auf einmal gesagt, okay, jetzt ist vorbei, sondern jeder hat gewusst, was auf einen zukommt. Aber ja, natürlich ist es irgendwo dann ja schwierig oder verständlich, wenn man sich fragt, warum ist jetzt jemand mit einer halben Quali dabei. Aber bis zu dem Zeitpunkt der Nominierung hat halt der Luis noch gar nichts in der Hand gehabt. Deswegen, das ist, wie gesagt, das ist eine sehr schwierige Situation und eigentlich kann man keinem jetzt so wirklich gerecht werden.
Kannst du vielleicht aber noch aufdröseln, weil ja der Verband direkt ins Spiel gebracht hat und möchte auf jeden Fall erwirken, dass der zumindest als Backup quasi mit kann und Trainings fahren kann. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich denke schon ein bisschen diese Olympia-Luftschnuppern, dieses große Ereignis kennenlernen, weil wenn man das erste Mal dabei ist, dann ist natürlich wie auch bei den Abfahrten und so weiter alles groß, alles neu und die Nervosität natürlich sehr groß und der Luis ist jetzt, ich glaube, 23 Jahre alt oder der hat noch viele Jahre vor sich und dann kann man so jemand natürlich darauf vorbereiten und aufbauen und dann bei den nächsten Spielen vielleicht schon einen kleinen Vorteil zu haben.
Jetzt hat Luis in Kitzbühel einen rausgehauen. Du hattest Ende Dezember in Livigno einen rausgehauen. Also man sieht ja, es ist möglich. Aber warum klappt es so selten? Habt ihr da irgendwie eine Antwort für gefunden, warum die deutschen Abfahrer sich diesen Winter doch häufig echt schwer tun?
Ich glaube, es ist nicht ganz, also du musst schon irgendwas Besonderes haben, dass das richtig regelmäßig auf den Punkt bringst, wie jetzt ein Marco Odermatt zum Beispiel. Wenn man jetzt das Podium in Kitzbühel anschaut, da war ein Max Hornmusator auf dem Podest und sein letztes Podium, also er hat zwei Podien und das letzte war 9 Jahre her, glaube ich. Also es ist, es muss schon irgendwo alles oftmals zusammenpassen. Oder jetzt, wenn wir unseren, wir haben ja einen Trainingskollegen, einen ausländischen Teamkollegen sozusagen, Jan Zabis dran, einen Tschechen, der in Grün gewonnen hat, eigentlich auch überraschend. Und der ist seitdem jetzt auch nicht mehr in die Top 5 gefahren. Ich weiß nicht, ob er überhaupt in die Top 10 gefahren ist. Also dieses Leistungsniveau ist schon auch einfach extrem hoch, oder? Und um sich jetzt da wirklich regelmäßig vorne reinzubringen, muss man schon eben, wie gesagt, diesen Flow vielleicht entwickeln. Und andererseits will ich es jetzt zum Beispiel auch nicht von mir erwarten. Also diese Erwartungshaltung, dieser Leistungsdruck tut mir nicht gut. Da in Livigno hat eben alles zusammengepasst. Der Lauf, die Strecke, die Pistenverhältnisse, und ich hatte eine gute Tagesform, aber ich bin jetzt immer noch kein regelmäßiger Top-5-Fahrer. Und dem will ich mir auch bewusst sein, oder? Und meine Ansprüche nicht zu hoch schrauben, um mich dann regelmäßig zu enttäuschen und da eigentlich nicht vorwärts zu kommen. Und so will ich einfach weiterarbeiten, Stück für Stück und akribisch weiterarbeiten, um mich peu à peu zu verbessern und nach vorne zu arbeiten. Also es ist mir nie leicht gefallen. Ich war die ersten 4 Jahre im Landeskader, nicht im deutschen Skiverband, sondern im bayerischen Skiverband, und musste mir das auch erarbeiten. Dann bin ich in die Speedschiene gewechselt, hatte 70 Kilo, musste mir eigentlich 20 Kilo anfressen und habe so nochmal ein paar Jahre gebraucht, um wirklich mich erstmal körperlich anzupassen und dann auf die Ski, diese Abfahrtski zu gewöhnen. Und so ist eigentlich meine ganze Karriere ein bisschen, dass mir nichts super locker flockig von der Hand fällt, sondern ich mir das eher erarbeiten muss.
Ich wollte gerade schon fragen, ob vielleicht so eine Skikarriere vielleicht auch besonders in der Abfahrt oder in den Speed-Disziplinen vielleicht auch einfach eine sehr harte Erziehungsmaßnahme zum Thema Geduld ist.
Ja, aber oft geht es dann auch extrem schnell, oder? Jetzt, wenn man Franzoni anschaut, der war letztes Jahr dann eine gute, solide Saison gefahren, war, glaube ich, 13., 15. oder sowas in der Super-G-Wertung. Und dieses Jahr, die erste Abfahrt, war er, ich glaube, nicht in den 30. Aber wenn es dann einmal Klick macht und passt, dann läuft es. Und jetzt hat er, ich glaube, seit Wengen hat er jedes Abfahrtstraining gewonnen, hat die Streif gewonnen, Wengen auf dem Podest 2-mal, glaube ich. Also wenn man dann mal irgendwie diesen Aha-Effekt hat, das hat mir der Cyprien, mit dem ich im Sommer mal gesprochen, hat er auch gesagt, so irgendwie hat er dann auf einmal diesen Aha-Effekt gehabt und wusste genau, was zu tun ist, und dann ist nur noch so marschiert. Und das versucht man natürlich zu erreichen.
Wenn du jetzt nach Bormio fährst, wärst du dann lieber, wenn du nochmal einen Speed-Kollegen dabei hättest oder eher nicht? Oder wohnt ihr generell mit allen Technikern zusammen? Oder wie kann man sich das in Bormio vorstellen? Also ich habe da jetzt noch gar nichts mitgekriegt, weil wir haben ja unsere nordische Bubble mit Langlauf und Skisprung. Aber jetzt bei euch Skifahrern, wo ja nur die Herren an Bormio sind, wisst ihr schon, oder seid ihr da im Dorf oder habt ihr ein Hotel oder wie wohnt ihr da?
Ich ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, das ist so ein kleiner Teil einer Straße, das olympische Dorf ist. Also da sind irgendwie 5, 6 Hotels an der Reihe und da sind, glaube ich, alle Mannschaften untergebracht. So habe ich es mir mal sagen lassen. Außer zusätzlich zu den alpinen Herren sind ja noch die Skibergsteiger in Bormio. Also ein bisschen Gesellschaft haben wir dann doch.
Aber das sind auch Freaks. Also gut, ihr seid auch Freaks, aber das sind nochmal andere Freaks.
Das ist jetzt für mich sehr schwer zu beurteilen, weil ich tatsächlich noch nie mit jemandem geredet habe von denen. Aber ich werde es mir nochmal anschauen vor Ort.
Sehr gut.
Aber noch zum Thema Teamkollegen, würde mich natürlich freuen, wenn noch jemand dabei ist. Wobei der Jan Zabistan, unser Tscheche, ist dabei. Also ist ja ein Teamkollege schon mal mit dabei, aber natürlich je mehr, je größer das Team ist, desto cooler wäre das natürlich.
Fährt der Anton dann auch, wenn er jetzt, also er ist ja jetzt dabei, fährt er auch die Speed-Disziplin dann, weißt du das?
Super-G kann sein, ja. Abfahrt bezweifle ich sehr, sehr stark. Wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Einstieg. Das allererste Mal dann Abfahrt, Olympia, Bormio. Ist schon die Frage der Sinnhaftigkeit dann auch. Und die normalerweise, weil du auch gefragt hast, die Techniker, die kommen eigentlich später. Also unser erstes Abfahrtstraining ist am 3. Februar, glaube ich, und die Abfahrt dann am 7. Und der Riesenslalom und Slalom, die sind ja erst irgendwann 13., 14. oder später sogar noch. Ich denke nicht, dass die schon zum ersten Abfahrtstraining bei uns im Dorf sind. Also ich glaube, das ist immer noch recht klein, die Mannschaft.
Aber du bleibst ja dann schon auch die volle Zeit da, weil du ja dann vermutlich die, wie heißt es, Teamkombination fahren musst.
Genau. Also Abfahrt ist am 7., Super-G glaube ich am 9. und die Teamkombi am 11.
Ah, okay.
Und dann werde ich von da direkt nach Garmisch fahren. Da haben wir dann noch, weil der Rest der Mannschaft ist dann zu der Zeit in Garmisch am Trainieren, weil wir nach Olympia einen Weltcup, Heim-Weltcup haben. Und dann kann ich am 12. noch in Garmisch eine Trainingseinheit mitmachen, bevor sie dann die Piste für den Faschingsverkehr brauchen.
Was für ein Programm. Ist dann, ich wollte kurz fragen, weil du schon so weit denkst über die Spiele hinaus, ist das komisch, dass das nur so ein kurzer Trip ist und dann halt auch noch alles so verteilt?
Ja, schon irgendwie. Es geht dann, glaube ich, schon sehr, sehr zackig um. Ist auch ein bisschen anders zu den letzten Spielen, bei denen ich dabei war. Weil ja, ich habe heute angefangen zu packen. Ich fahre ja, wie gesagt, am Mittwoch nach Kromontana und ich komme dann gar nicht mehr nach Hause. Also ich schlafe dann noch eine Nacht länger in Kromontana und fahre dann direkt nach Bormio und habe jetzt irgendwie 5 Taschen dabei. Weil man natürlich die Klamotten, was man in Kromontana anhat, dann in Bormio wieder nicht tragen kann, mit den ganzen Sponsoren und die andere Einkleidung von Adidas und so weiter, muss man alles dabei haben. Und irgendwie wäre es schön, aber auch verständlich, dass es nicht so ist wie ja so dieser Grundgedanke Olympische Spiele, was ja gerade bei den Sommerspielen ist alles zentral an einem Ort, ein Riesenevent. Das ist natürlich schon cooler, muss man sagen. Aber es ist logistisch halt im Wintersport einfach deutlich schwieriger. Und das muss ich akzeptieren oder ist ja irgendwo logisch.
Simon, wir hätten noch ein paar Hörerfragen.
Oh.
Die würde ich gerne mal noch auspacken. Eine Frage ist, hast du noch körperliche Probleme oder fährst du mittlerweile komplett schmerzfrei?
Fahren tue ich aktuell komplett schmerzfrei. Natürlich habe ich meine Bausteine, Baustellen zu pflegen. Allem voran der Rücken, der Bandscheibenvorfall, der operierte. Ich merke hier und da noch ein bisschen die Facettengelenke ringsherum, weil mir ein Stück Knochen fehlt, die kompensieren müssen einfach, oder? Und sonst geht's mir eigentlich echt gut. Jetzt in Kitzbühel zum Beispiel die alte Schneise, der Sprung, der ging extrem weit. Habe ich mir in der Luft schon kurz an meinen Rücken und an meine Ferse denken müssen, weil als ich da von recht weit oben aufs Eis geklatscht bin, aber zum Glück hat alles gehalten und aktuell sehr zufrieden, weil ich schmerzfrei die Schwünge in den Schnee ziehen kann.
Das klingt auch schon mal gut. Eine weitere Frage wäre, wie siehst du die vielen schweren Verletzungen und Stürze in der letzten Zeit?
Ich habe es mir eigentlich dieses Jahr schon mal gedacht, Klopf auf Holz, toi toi. Es passiert dieses Jahr echt wenig im Vergleich zu anderen Jahren, die ich schon mitgemacht habe. Weil teilweise, man merkt es immer so ein bisschen an der Startliste, an der Weltcup, am Weltcup-Ranking, also WCSL, Weltcup Starting List. Da war ich auch schon mal in den Top 30 mit, ich glaube, als 39. oder 40. in der WCSL. Also das heißt einfach, dass 9 oder 10 Athleten, die besser sind als du, die vor dir sind in der Weltrangliste, verletzt sind. Und ich glaube, dieses Jahr musst du 32. sein, dass du reinrutscht. Also da sieht man auch so ein bisschen, dass die meisten fit sind. Es gab zwar schon ein, zwei Stürze jetzt auch in Kitzbühel, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den Franzosen Ken Caillot, der sehr, sehr spektakulär abgeflogen ist, aber zum Glück nichts Großartiges passiert ist. Deswegen immer froh, wenn der Abfahrt vorbei ist und keine Schwerverletzten gibt, natürlich.
Ich glaube nur, dass vielleicht in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit die Saison vielleicht doch ein bisschen überschattet wurde, einfach halt doch von dem Todesfall von Matteo Franzoso im Herbst.
Ja, das mag sein und das war auch sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Ja.
Was ich sagen wollte, ist vielleicht aufgrund des medialen Drucks auf die ganzen Verletzungen und dass das halt das Thema so groß ist und weil er so bekannte Namen auch, gerade immer noch verletzt sind, präparieren die Veranstalter die Pisten dann vielleicht auch nochmal ein bisschen weniger auf Spektakel, weil es gab es ja schon auch, dass die Pisten so dann ja wirklich so präpariert wurden, dass halt auch sehr, sehr schwer ist, richtig gut runterzukommen.
Ja, es gab schon auch in der Vergangenheit immer diese auch Unterstellungen an manche Veranstaltungsorte, dass sie es wirklich absichtlich schwierig machen, dass es spektakulär ist. Weiß nicht, ob sie da tatsächlich auch ein bisschen zurückgerudert sind. Bormio letztes Jahr war ja sehr, sehr stark im Fokus. Da gab es ja extrem viele Stürze und schwere Verletzungen. Dass das einfach nicht mehr sinnhaft ist, oder? Aber natürlich liegt es ein bisschen in Outdoor-Sport. Wie gesagt, Wengen hat 4,5 Kilometer Piste zu präparieren. Ist natürlich auch nicht leicht, je nach Wetterverhältnisse. Also Kitzbühel hatte jetzt sehr, sehr viel Glück, weil es davor einfach über eine lange Periode schön kalt war und kaum Niederschlag. Dann haben sie natürlich super Voraussetzungen, um die Piste zu präparieren. Aber wenn es natürlich mal von der Witterung schwierig ist, die 1-2 Wochen vor dem Weltcup, dann ist es schon auch schwierig für den Veranstalter, weil du musst irgendwo die Piste so präparieren, dass sie nicht in sich zusammenfällt. Das ist dann meistens die Lösung Wasser. Je eisiger, desto kompakter, desto beständiger ist es eigentlich, aber desto heftiger wird es halt natürlich auch. Aber wenn man jetzt gar kein Wasser drin hat und kompletter Neuschnee, dann fällt halt die Piste zusammen nach ein paar Läufern. Und das mit den Abfahrtstrainings, also diese ganze Abfahrtswoche, da ist sehr viel Bewegung am Hang und die muss die Piste natürlich aushalten können. Und deswegen ist es nicht immer ganz so leicht zu sagen, wie die Pisten dann in einem bestimmten Zustand sind.
Wie zufrieden bist du mit der Pistenpräparierung diesen Winter?
Schon gut eigentlich. Ich überlege gerade im Beaver Creek, erste Abfahrt, da hat man mal ein ganz, ganz wildes Abfahrtstraining. Das zweite Training, da das haben sie mehr oder weniger durchgeboxt. Da war es fast ein bisschen gefährlich, weil da hat es so viel geschneit, man hat kaum mehr was gesehen. Und wenn man ein bisschen von der Ideallinie abgekommen ist, dann war man sofort im Tiefschnee, also wirklich im Tiefschnee, das so schon so seine 15, 20 Zentimeter außerhalb der Ideallinie. Und da will man eigentlich nicht sein mit einem Abfahrtski. Das ist das falsche Material dafür. Und die Geschwindigkeiten einfach zu hoch. Aber trotzdem, die Rennen waren dann gut. Und auch bei allen anderen Orten haben sie es eigentlich wirklich sehr, sehr gut gemacht. In Wengen war es natürlich so ein bisschen wechselhaft. Oben sehr gut. Im Haneck-Schuss dann, wo man das auch eine sehr bekannte Stelle ist, wo man eigentlich Topspeed im Weltcup erreichen kann. Da ist die Piste so ein bisschen auseinandergefallen, da ist ein bisschen bröselig gewesen, knollig. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein extremer Höhenunterschied und auch Länge, um da jetzt alles wirklich gleichmäßig hinzukriegen.
Eine Frage habe ich jetzt noch von den Hörerfragen. Da geht es um deine Freundin Coletta Rutzek. Die Frage lautet: Wie oft seht ihr beide euch gerade im Winter? Wie viel Zeit bleibt da?
Ist dieses Jahr sehr, sehr wenig tatsächlich. Ich hätte gerade im Herbst, als die Saison losging, da war sie 2 Wochen in Skandinavien, ist dann heimgekommen für eine Woche und wieder 2 Wochen hochgeflogen, aber in dieser, kurz bevor diese Woche Heimaturlaub sozusagen war, von ihr bin ich nach Amerika geflogen, da haben wir uns dann, glaube ich, 2 Monate wird nicht gesehen am Stück, dann ein paar Tage, dann wieder eine Woche nicht, dann wieder 2-3 Tage, dann wieder 2 Wochen nicht, so geht's eigentlich im Winter jetzt aktuell durch. Sie hat vorhin schon gesagt, also wenn ich jetzt auch von Crans-Montana direkt nach Bormio fahre, und dann nach Garmisch, dann kann es sein, dass wir uns auch wieder 2 Monate nicht sehen, weil sie dann in Skandinavien ist und dann in Kanada oder USA, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wieder eine Station hat. Da, also diesen Sommer ist schon, Winter ist schon ein bisschen zäh, aber es ist trotzdem erstens natürlich das Verständnis sehr, sehr hoch, wenn der Partner auch Spitzensport betreibt, dann weiß man einfach, was für Opfer man bringen muss. Und dann ist da schon gutes Verständnis da und man unterstützt sich gegenseitig. Und andererseits hat man dann im Sommer, würde ich sagen, ein bisschen mehr Zeit, als wenn jetzt beide Vollzeit normal arbeiten würden, weil man dann einfach Trainingseinheiten eventuell zusammen machen kann. so gerade Ausdauereinheiten, wenn ich jetzt mal habe, dann gehen wir halt zusammen in eine Bergtour, gehen zusammen zum Rennradfahren und so. Das ist dann schon schön. Und da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit und können kompensieren, was im Winter passiert.
Wie viel redet ihr über Wettkämpfe und Sport? Versucht ihr das auch mal bewusst außen vor zu lassen oder ist das schon häufig Thema?
Ja, ist schon ein Thema, ja. Vor allem im Winter, wenn man sich gegenseitig vielleicht auch einfach ein bisschen unterstützen kann, oder? Gerade was, wenn man mal irgendwo einen Durchhänger hat, ist das Verständnis natürlich gegenseitig sehr hoch und da kann man vielleicht leichter die richtigen Worte finden für den Gegenüber. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir auch, wenn wir mal die 2-3 Tage zu Hause haben, dann unterzufahren und mal so ein bisschen, ich sag mal, die Seele baumeln zu lassen oder jetzt nicht permanent unter Strom zu stehen und auch mal schön und auch wichtig, glaube ich, den Kopf wieder frei zu kriegen und dann wieder hochzufahren für die nächsten Wettkämpfe.
Waren das alle Hörerfragen? Sind wir durch?
Ja, ich habe jetzt ein paar rausgepickt. Ich habe jetzt nicht alle gefragt. Wir wollen dich ja auch auf die Couch lassen.
Wir wollen ja, stimmt. Ja. Wir wollen ja, dass du noch ein bisschen Zeit mit der Coletta verbringen darfst halt.
Ja, aber ich bin noch über eine gestolpert, die lässt sich aber auch ganz einfach mit einem simple Ja-Nein-Frage, die da reinkam, Hörerfrage, das ist auch die letzte, die mit der Coletta zu tun hat. Es kam auch die Frage, ob sie das Fenster zugemacht hat.
Es war zu tatsächlich, ja.
Sehr gut.
Der Roman hat mir noch dieses Zitat, diese Grußbotschaft auf Instagram, was er dann mir geschickt, weil wir oft zusammen auf dem Zimmer waren die letzte Zeit. Und gefragt, ob das eigentlich mein Ernst ist, weil auf Lehrgang ist es genau andersrum. Der Robert will das Fenster zu haben und ich offen, aber ich bin wirklich, glaube ich, ein relativ gesundes Mittelmaß, was die Schlaftemperatur angeht und die Coletta ist einfach das eine Extrem und der Robert ist das andere Extrem, deswegen ist es sehr unterschiedlich.
Also hart für dich so oder so.
Genau, also mir kann man es eigentlich nicht recht machen.
Dann lassen wir dich jetzt wohl temperiert, hoffentlich. Auf die Couch. Simon, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, wir haben uns auf 15 bis 16 Grad geeinigt im Schlafzimmer.
Ach, angenehm.
Okay. Es gibt auch so Matratzensysteme, wo auf der einen Seite wärmer und auf der anderen kälter sind.
Dann müssen wir das mal ausprobieren. Vielleicht ein guter Tipp. Danke.
Kann ich dir mal einen Link schicken? Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber bis jetzt konnte ich mich noch nicht überwinden.
Aber da die Coletta eh mal auf meiner Seite schläft und ich eigentlich mehr oder weniger über dem Bettrand, ist das auch hinfällig.
Okay. Auf jeden Fall alles Gute natürlich auch für die Spiele und alles, was sonst noch kommt. Anschließend Heimweltcup. Aber wir drücken die Daumen.
Viel Glück und Erfolg natürlich.
Dass das vielleicht doch einfach was Besonderes wird. Wurscht auch, wie viele jetzt noch mitkommen. Dir auf jeden Fall eine gute Zeit dort.
Dankeschön.
Ja. Viel Glück und bis bald mal.
Bis bald, vielen Dank und ja, wir hören uns.